Passt, danke. Guten Morgen. Ich hatte eigentlich einen ganz anderen Anfang geplant und durch die Nachrichten heute Morgen muss ich dann ein bisschen umwerfen. Es klang aber schon sehr deutlich durch die Lieder und durch die Texte, durch die... dass wir die Freude im Herrn haben. Wir als Menschen freuen uns ja oft und sehr viel. Und wir merken aber durch die Nachrichten, die man dann bekommt, die nicht so positiv sind, dass unsere menschliche Freude irgendwann mal zu Ende ist. Also sie ist nicht immer da. Sie ist begrenzt. Heute wollte ich oder möchte ich euch gerne mit euch über eine weitere Eigenschaft der Frucht des Geistes durchgehen, aus Galater 5, Vers 22. Ich lese nochmal den Vers. Warum nochmal? Weil es vor 10 Monaten schon mal, wo ich hier vorne stand, darüber gesprochen habe. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Darum geht's. Um die zweite Eigenschaft, Freude. Freude bedeutet nicht freundlich sein, in diesem Satz, in diesem Zusammenhang, sondern es geht um die Freude. Der Geist Gottes, den wiedergeborene Christen erhalten haben, der arbeitet an den Gläubigen und will Veränderung hervorbringen. Wenn man ihn denn lässt, dann bringt er diese göttlichen Eigenschaften zum Vorschein. Die Frucht des Geistes als Ganzes mit ihren einzelnen Facetten. Ihr seht bestimmt öfter mal die Nachrichten und dann habt ihr diesen Coronavirus, diesen Ball mit den ganz vielen Punkten oben drauf. Ja, das ist die Frucht des Geistes, hat ganz viele Eigenschaften. Und die Frucht des Geistes ist also das deutlichste Zeichen, dass der Geist Gottes in einem wohnt, in einem Christen, in einem Menschen, der wiedergeboren ist. Und deshalb finde ich es wichtig, weiter darüber nachzudenken, über diese Facetten und eventuell auch ein paar kleine Korrekturen im Leben vorzunehmen, wo es vielleicht hakt oder wo der Ausfallschritt nicht so groß ist. Und ich finde das Bild der Frucht, das ist sehr treffend gewählt von Paulus hier. Denn ohne die Verbindung der Frucht zum Baum, Ast, Busch, Strauch, wie auch immer, wo was wächst, kann diese Frucht nun mal nicht wachsen. Sie kann auch irgendwann nicht mehr existieren. Sie fällt runter, sie vergammelt, dann verfault sie. Also wenn ich eine Kirsche zu Hause habe im Baum, dann esse ich die gerne direkt runterpflücken, frisch. Wenn sie auf dem Boden liegt, ist sie unappetitlich, möchte ich nicht. Wir Christen müssen also mit dem Lebensgeber, mit Gott selber, verbunden sein. Wir müssen an ihm dran sein, wir müssen an ihm verbunden bleiben, damit diese Frucht des Geistes in uns wachsen kann und vorhanden ist. Es geht auch nicht anders. Also wenn wir Christen uns für Jesus entschieden, wenn wir Menschen uns für Jesus entschieden haben und wirklich an ihm dran sind, wirklich mit ihm verbunden sind, dann muss doch Wachstum entstehen. Dann muss doch dieses Göttliche in uns irgendwo zum Vorschein kommen. Und somit wäre jetzt meine ersten Fragen, mit denen ich euch alleine lasse, ja, wie sieht deine Frucht, wie sieht deine Frucht des Geistes in deinem Leben aus? Befindest du dich in einem Reifeprozess oder eher im Verfaulprozess, also irgendwo schon langsam abwärts? In welcher Phase deiner geistlichen Entwicklung steckst du denn gerade? Wo bist du da? Bist du noch fest mit Gott verwurzelt? Bist du noch nah an ihm dran? Leider ist es möglich, dass dieser Reifeprozess unterbrochen werden kann. Er kann abgenommen werden. Der Reifeprozess, der kann aufgehalten werden. Wie? Dazu komme ich gleich etwas später. Ich möchte kurz einen kurzen Rückblick. Ich hatte erwähnt, vor 10 Monaten möchte ich einen kurzen Rückblick über, was wir da über die Liebe gesprochen haben. Das war die erste Eigenschaft. Die Liebe ist natürlich nicht die menschliche Liebe gemeint. Ja, wir wissen, unsere menschliche Liebe, die ist sehr begrenzt, genauso wie die Freude, sondern es ist eine göttliche Liebe gemeint. Es ist auch nicht die Liebe gemeint, die wir Menschen in der Gesellschaft beigebracht bekommen. Ja, was die Gesellschaft, was die Menschen um uns herum mit Liebe meinen. Es ist die göttliche Liebe gemeint, das ist das Referenzmodell. Diese soll in uns wachsen und diese andere Liebe soll eher ja, das, was die Welt unter Liebe versteht, soll eher abnehmen. Und diese göttliche Liebe, sie unterscheidet sich auch sehr stark von der menschlichen Liebe. Die Liebe Gottes, sie liebt ohne Verdienst. Egal, was wir geleistet haben, Gott liebt uns. Die menschliche Liebe, die ist abhängig von der Attraktivität meines Gegenübers. Ist das jetzt wert oder nicht, mir meine Liebe ihm zu geben? Die Liebe Gottes, die ist nicht passiv, sie ist aktiv. Das sehen wir in Jesus Christus. Aber sie strebt auch immer wieder Versöhnung an. Das ist oft bei uns jetzt Menschen nicht so, ne? Es fällt uns schwer zu sagen, ja, okay, ich strebe mal Versöhnung an. Ich bin zwar im Recht, aber trotzdem, ja, fällt uns schon schwerer. Bei Gott ist es nicht so. Also Paulus macht hier deutlich, dass die göttliche Liebe kein Gefühl ist, auf das es gebaut ist, sondern eine Herzenshaltung ist. Sie ist eine Anweisung Gottes, das finden wir in 1. Petrus 1, Vers 22. Und wir können nur so lieben, wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn wir in ihm verwurzelt sind, weil er ist Liebe. Und dann können wir auch so lieben. Und genau so, deswegen erwähne ich das nochmal, um was es ging vor 10 Monaten, so ist es auch bei der Freude. Nicht bei der Freundlichkeit. Die kommt daraus, die kommt noch. Es ist die Freude. Die Frucht des Geistes, sie besteht aus 9 Eigenschaften, die ich eben vorgelesen habe. Sie sollen in uns wachsen und Gott bringt jede einzelne Facette zum Vorschein, in uns hervor. Nicht nur eine. Wir können uns nicht nur eine aussuchen und sagen, ja gut, Liebe kann ich gut, reicht. Ich kann auch freundlich sein, ich bin auch gütig, aber das so mit der Selbstbeherrschung habe ich meine Probleme, das ist vielleicht dann nicht so meins, kann ich vielleicht liegen lassen. Die Langmut, Geduld, ist auch so eine Sache. Ja? Nein, wir können uns nicht das Beste aussuchen, sondern die 9 Eigenschaften, das ist eine Frucht und die soll komplett in uns existieren. Er möchte uns Christus ähnlicher machen in allen Bereichen. So, das war so vor 10 Monaten, ja. Ich weiß nicht, ob jemand dabei war, ob es noch in Erinnerung ist, vielleicht jetzt wieder. Kommen wir zur Freude. Schauen wir uns die Freude mal ein bisschen näher an. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte so ein Problem bei der Vorbereitung mit diesem Thema. Und ich erinnere mich nur Jahre zurück, wo ich morgen für morgen im Auto gefahren bin zur Arbeit und habe Gott gebetet, Gott, schenk mir doch bitte deine Freude. Weil ich absolut keine Freude im Leben hatte. Ich hatte keinen Grund, Freude zu spüren. Und ich sehnte mich nach dieser göttlichen Freude. Ich denke, jeder kennt dieses großartige Gefühl, wenn eine Prüfung bestanden wurde oder eine Gehaltserhöhung ansteht, wenn die Urlaubsreise ansteht oder die Hochzeit, die geplant ist, ja, da gibt es Stress, aber eigentlich freuen wir uns auf diesen Tag. Dann ist die Freude riesengroß, wenn wir solche tollen Nachrichten bekommen. Oder wenn Menschen gut über uns reden, wenn sie ein Kompliment aussprechen, wenn sie uns loben, wenn sie uns gut behandeln, dann freuen wir uns und sagen Danke, das ist aber nett. Es gibt sogar Menschen, die freuen sich, wenn die Bank den Hauskredit genehmigt hat. So viel Schulden, aber man freut sich. Wunderbar, toll. Danke, liebe Bank. Ich bin jetzt abhängig von euch. Vielen, vielen Dank. Es gibt noch vieles, vieles mehr. Und ich glaube, man wird es nicht schaffen, jeden Bereich der Freude mal einfach zu nennen. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Gefühl in einem, wenn einem was Gutes getan wird. Auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Und dann die erste Abbuchung der Bank. Oh, ich habe kein Geld mehr auf dem Konto. Dieser Gemütszustand, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder Erinnerung an solche in uns entsteht. Das ist Wikipedia, das sagt Wikipedia über Freude. Also dieser Gemütszustand, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an diese Situation in uns entsteht, das ist Freude. Was löst diese Freude in uns aus, wenn wir Freude erleben? Dann sind wir gut drauf. Ich habe eine gute Laune, wenn ich Freude habe. Ich bin voll wenig gestresst und meine Geduld ist etwas länger geworden, wenn ich Freude habe. Wenn ich so ein Kompliment bekommen habe, dann kann das schon mal ein paar Minuten andauern, dann ist man so innerlich ein bisschen gelassen. Ja, wenn etwas geklappt hat, dann ja, ist man so ruhig innerlich. Und hier haben wir leider schon die erste Einschränkung, die Reaktion auf eine angenehme Information oder eine angenehme Situation. Etwas Schönes, dann kommt Freude. Deswegen sagte ich am Anfang, unsere Freude, die ist abhängig, unsere menschliche Freude. Ob etwas gut ist und ob wir was Schönes erleben, dann empfinden wir Freude in uns. Und deshalb wiederhole ich es so gerne, die Frucht des Geistes ist keine menschliche Errungenschaft, die ich mir durch Anstrengung erarbeiten kann. Ich muss Freude haben, also sehe ich jetzt alles positiv. Nein, sondern sie ist eine göttliche Gabe. Und weil sie göttlichen Ursprungs ist, kann diese Freude auch dann vorhanden sein in uns, wenn es nicht gut läuft, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen, wenn wir durch Trauer gehen. Sie ist auch dann vorhanden, wenn die menschliche Freude uns abhanden kommt und wir eigentlich zutiefst wütend, traurig, verzweifelt sind. Kann diese göttliche Freude trotzdem vorhanden sein. Diese Freude überlebt alles, so wie die Liebe. Und sie kann nicht ausgelöscht werden. Ich glaube, jeder von euch hat einen Wasserhahn zu Hause. Ja, ne? Ein Waschbecken, Wasserhahn. Dusche. Warum kommt aus dem Wasserhahn Wasser raus? Weil ich den Wasserhahn aufdrehe. Weil die Leitungen runterhängen. Ja, gehen wir noch weiter. Warum liegen die Leitungen da? Weil irgendwo die Hauptleitung der Stadt liegt. An was ist die Hauptleitung der Stadt angeschlossen? Irgendwo ist die Quelle. Und da sprudelt Wasser und hört niemals auf. Nie. Und da zapfen die Menschen an und dann kommt es aus dem Wasserhahn raus. Der Grund dafür, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt, ist der Anschluss an der Quelle, die irgendwo ist. Ich weiß nicht, wo unsere Quelle ist. Doch, man muss ganz tief bohren. Dann kommt man da dran. Und nur wenn wir an der Quelle dieser Freude angeschlossen sind, wird diese Freude auch in uns niemals aufhören zu sprudeln. Aber wir müssen angeschlossen sein an dieser Quelle. Ich habe in 2. Korinther 6, Abvers 4, will ich mal Folgendes vorlesen. Apostel Paulus schreibt den Brief an die Korinther und er erklärt so seine Hingabe an den Dienst. Also ich fange da mittendrin in den Vers rein und da schreibt er, wir geben niemandem irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Also er sagt, wir sind Diener Gottes. In viel standhaften Ausharren, also die sind geduldig. Sie sind Diener Gottes in Bedrängnissen, in Nöten, wenn sie Angst haben, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen. Und dann geht es weiter. Und Vers 9, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, also sie sind traurig, aber immer fröhlich. Das ist das Geheimnis. Der zeigt auf, sie sind Diener Gottes in all diesen Stationen unseres Lebens, aber immer fröhlich. Wir Menschen können verzweifeln, wenn wir Leid durchleben, wenn es nicht so gut läuft, wie es sollte. Dann neigen wir schnell zur Traurigkeit und auch zum Zweifeln. Wie gesagt, die menschliche Quelle, sie ist begrenzt. Die menschlichen Freuden können zu Ende gehen. Sie hören auf. Bei dem einen mit dem neuen Upgrade von iOS 12. Und dann kommt ein neues. Oh, das andere war besser. Die Freuden des Menschen können aufhören, die sind begrenzt. Und dann verdursten wir. Und das beeinflusst unseren Gemütszustand. Aber die göttliche Freude lässt Gläubige eine innere Ruhe finden. Eine tiefe Gelassenheit. Nicht Gleichgültigkeit, aber eine innere Ruhe haben, weil sie eben nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern aus der tiefen Überzeugung, dass Gott da ist und dass er der Grund meiner Freude ist. Ja, auch Gläubige erleben nicht immer schöne Momente. Und wir finden in der Bibel viele Beispiele, hier hat es Paulus kurz zusammengefasst, wo Glaubenshelden Leid durchleben mussten. Ja, wieder Paulus oder Silas, als sie das Evangelium verkündigten, was wurde getan? Sie wurden festgenommen, sie wurden geschlagen, ins Gefängnis geworfen, einen in den Block gefesselt und konnten in dieser Sitzposition die ganze Nacht verbringen, vielleicht noch länger. Wie haben sie reagiert, Paulus und Silas? Waren sie wütend? Haben sie geschrien, Unrecht, ich bin unschuldig? Waren sie verbittert oder verzweifelt? Nein. Sie haben gejubelt und haben Lieder gesungen zur Ehre Gottes. Und dadurch kam der Kerkermeister und seine Familie zum Glauben. Den Kolossern schreibt Paulus in Kolosser 1, Vers 24, ich freue mich in meinem Leiden. Oder Jakobus in Jakobus 1, Vers 2, meine Brüder, achtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Ihr sollt euch freuen darüber. Wenn wir eng mit Christus verbunden sind, dann ist es möglich, so paradox es auch klingt, ist es möglich, in den negativen Situationen trotzdem Freude zu spüren. Das ist möglich, weil diese Freude göttlich ist und deshalb nicht kaputt zu kriegen ist. Ich habe das Grundwasser erwähnt. Es gibt Länder, Regionen in der Welt, da ist die Dürre nicht zu übersehen. Wüste, Staub, da sind Tiere am Verenden, weil das Wasser fehlt. Aber ganz tief unten, viele Meter tiefer, sprudelt Wasser. Da ist die Quelle. Auch wenn wir Trockenheit und Hitze erleben, sprudelt doch die Quelle der Freude beständig. Deswegen sagt Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, immer. Freut euch. Abermals sage ich euch, freut euch. Wie passt das zusammen? Wenn wir diese übernatürliche Freude erleben möchten, dann müssen wir wissen, woher kommt diese Freude. Wo finden wir diese Quelle der Freude? Die menschliche Freude, woher sie kommt, das wissen wir, wenn gute Nachrichten kommen. Ich erinnere mich heute immer noch an den Moment, wo der Fahrprüfer mir sagte, Herr Hader, Sie haben bestanden. Unglaublich. Endlich frei. Ja. Keine Eltern müssen mich fahren. Fahrradlake jahrelang in der Ecke. Nur Auto gefahren. Ich habe darauf hingearbeitet, den Führerschein zu bekommen. Aber was veranlasst einen Christen dazu, immer fröhlich zu sein? Nein, Freude zu spüren. Was veranlasst einen Christen dazu, Freude zu haben? Unabhängig, ob gute oder nicht so gute Nachrichten kommen. Das eine ist das Wort Gottes. Für Christen ist die Bibel, das Wort Gottes, ein unglaublicher Grund, sich zu freuen. Sie hören eine Predigt, eine Auslegung und sind total traurig, wenn die Predigt vorbei ist. Und dann gucken wir auf die Uhr, eine Stunde hat der Kerl gesprochen und ich könnte noch weiterhören. Red weiter, erzähl mir mehr. Es gibt Menschen, die hören stundenlang das Wort Gottes zu. Als Philippus nach Samaria kam und das Evangelium verkündet, Apostelgeschichte 8, Vers 8, da freuten sich die Einwohner von Samaria. Es herrschte große Freude über das Evangelium, was ihnen gebracht wurde. Psalm 119 steht, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Stellt euch das mal vor, die Jäger damals und die Sammler, die wollten sich so ein Bison jagen. Das war große, fette Beute für die, weil die damit die ganze Familie durch den Winter bringen konnten. Der Psalmist sagt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der fette Beute macht. Frag mal die Gläubigen, die in der Sowjetunion im Untergrund waren oder jetzt in der Verfolgung leben und sich freuen, wenn sie ungestört mal für einen Moment die Bibel aufschlagen können. Große Freude am Wort Gottes. Ist für uns Gottes Wort fette Beute, dem wir nachjagen jeden Tag? Oder ist es nur so ein Früchtchen, was wir mal genießen wollen, hin und wieder. Es ist eine große, fette Beute, die uns Freude gibt, wenn wir darin lesen, wenn wir davon hören, wenn wir damit Zeit verbringen, oder lassen wir es über uns ergehen? Sehnen wir uns nach Freuden, dann sollten wir Gottes Wort leben. Wir sollten in dem Wort zu Hause sein, es lesen, es hören, es ergründen, versuchen zu erforschen, Gott daraus mehr kennenzulernen und vor allem sollten wir daran glauben. Dann wird es zur Quelle unserer größten Freude, auch im Leid, auch wenn es nicht so gut läuft. Woran liegt es, dass Christen oder dass Kinder Gottes ja immer fröhlich oder Freude haben können? Das ist das Zweite, das ist die Erkenntnis der Errettung. Also, wenn Menschen durch den Glauben an Jesus Christus der Hölle entkommen sind und das ewige Leben bekommen, die freuen sich. Die freuen sich ohne Ende. Diese Erkenntnis bringt Freude im Herzen dieser Menschen. Eine Freude, die ein Mensch ohne Christus einfach nicht kennt. Und dann wird auch oft gefragt, was ist mit dir heute? Du strahlst ja so. Ja, da gibt's was. Habt ihr schon mal einen frisch bekehrten Christen gesehen, der niedergeschlagen in der Ecke hockt und trauert? Nein, jetzt geht es mir so viel besser. Er läuft nicht frustriert herum. Ja, er freut sich. Und Menschen sehen das. Der eine freut sich innerlich, lächelt vielleicht nur. Und der andere, der hüpft durch die Gegend wie so eine Duracell-Puppe. Und freut sich einfach. Ich bin erlöst. Ich bin frei von der Schuld. Man sieht es einfach. Niemand ist betrübt oder enttäuscht, weil ich jetzt errettet bin. Und wenn wir daran denken, wovon Gott uns frei gemacht hat und was ich erleben werde in der Ewigkeit durch den Tod Christi, dann sollten keine irdischen Kräfte so stark wirken, dass die Freude unterdrückt wird und dass die Freude mich, dass diese Kraft so viel Kraft besitzt, dass ich traurig bin bzw. frustriert bin. Sie sollte meine innere Freude niemals reduzieren. Es gibt unschöne Momente im Leben, ja, keine Frage. Aber die Quelle der Freude Gottes, sie ist viel tiefer. Sie sitzt viel tiefer als dieser unschöne Moment. Der dritte Punkt, warum Christen oder Gläubige wirklich immer Freude haben können, das ist die Bewahrung ihres Glaubens. Unser Heil ist sicher. Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 28, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, wir werden stolpern. Ja, wir werden straucheln, wir werden zweifeln, wir werden in Glaubenskrise geraten, wo man alles hinterfragt und denkt, Mensch, wie kann das sein? Aber ein Hinterfragender ist nicht unbedingt ein Schlechter, sondern ein Forschender. Ja, wir werden stolpern, aber Jesus wird uns halten. Jesus wird uns festhalten. Auch wenn wir versuchen, uns selbst aus dieser Hand zu reißen, durch unsere Gewohnheiten, unsere schlechten Gedanken, was auch immer, versuchen wir uns da irgendwie von zu lösen, Gott ist stärker. Seine Hand wird fester zupacken und uns wieder auf den rechten Weg bringen. Er lässt uns nicht los. Denn Gott rettet uns nicht, um uns dann wieder zu verdammen. Löst das in uns eine Freude aus? Ich lasse euch mit der Frage allein. Die beantwortet ihr selber. Der vierte Punkt oder der Grund, warum wir immer Freude haben können, ist die Freude am Herrn selbst. Ist die Freude in Christus selbst. Wir haben ein Lied gesungen am Anfang. Du bist genug. Ich glaube, da war so eine Passage drin. Oder ich habe jetzt meine Interpretation da reingepackt. Aber wir haben das gesungen. Die Freude am Herrn selbst. Das setzt allem die Krone auf. Also das ist so wie wie der Deckel auf dem Topf. Jesus ist der Geber aller Freuden. Denken wir nochmal an das Hochzeitsfest. Ein Hochzeitsfest ist schön. Es ist fantastisch. Die Gäste, der Schmuck, die Dekoration, das Essen. Die Geschenke, ist toll. Aber was wäre das alles ohne die Braut und den Bräutigam? Der Grund dieser Hochzeitsfreuden ist doch für das Ehepaar sie selbst. Es ist schön, dass ihr dabei seid und mit uns feiert, aber wir freuen uns, dass wir heiraten. Das ist doch der Grund der Freude. Und genauso ist es mit Jesus. Ohne ihn wäre nichts. Und mit ihm ist alles herrlich. Jesus ist genug. Wenn wir nur Jesus hätten, stellt euch das bitte einmal vor. Ist schwer, aber stellt euch mal vor, wir hätten nur Jesus, kein Internet, keine elektronischen Geräte, kein Netflix, kein Auto, kein Haus, kein Hund. Wir hätten nur Jesus. Wäre das genug? Ist provokant, ne? Aber hey, so wird es im Himmel sein. Nur die Gemeinde Gottes mit dem Bräutigam und mit Gott. Löst das Freude in uns aus? Oder, aber ich hätte doch schon gerne, ne? Was macht dieser Gedanke, dass Jesus genug ist mit uns? Reicht uns das? Oder brauchen wir noch, um Freude zu haben im Leben? Gott will, dass wir Freude im Leben haben. Freude, die nicht beeinflussbar ist von den äußeren Umständen. Weil die sind nun mal oft nicht schön. Und obwohl Gott das will und obwohl Gott will, dass wir Freude haben, kennen wir diese Momente und leiden trotzdem. Wie passt das zusammen? Ich habe schon erwähnt, auch Christen wissen, dass Freude begrenzt ist. Ja? Und sie kann sogar verschwinden in unserem Leben. Über längere Zeit kann keine Freude im Leben sein. Und man ist trostlos. Man hat keinen Antrieb mehr. Die göttliche Freude in uns anders gesagt. Ja, sie verschwindet oft. Wir haben den Geist Gottes in uns, wo der Grund der Freude in uns ist. Doch gleichzeitig ist dann im nächsten Moment eine Nachricht, die einem nicht so schön ist und man wird traurig. Der Grund dafür ist, dass wir seit der Bekehrung zu Gott, seit wir Christen sind, eine Doppelnatur besitzen. Unser alter Mensch ist noch da, aber auch der neue Mensch, der neue Mensch in Christus ist noch da. Das Fleisch, das widerspricht oder widerstrebt ständig dem Geist. Jede Sekunde will dieses böse Ding in uns auflehnen gegen die Frucht des Geistes, gegen den Heiligen Geist und somit auch gegen die Frucht, die Eigenschaften dieses Geistes. Lehnt sich unser Fleisch jede Sekunde auf. Das ist ein Kampf. Schrecklich. Der Nichtgläubige, der hat nur eine Natur. Wie gut, oder? Der braucht nichts kämpfen. Aber wir Gläubige, wir haben zwei Naturen. Und das finde ich so genial, dass wir die Möglichkeit haben, diesem Fleisch zu sagen, dich brauche ich nicht. Aber er widerstrebt immer dem Geist. Wir haben die neue Natur, aber leider noch die alte. Und Paulus nennt das ein paar Verse vorher, vor Galater 5, 22 in Vers 17, Fleisch und Geist. Wir wollen uns im Heiligen Geist freuen. Wir wollen Freude haben, wir wollen sie ausleben, wir wollen innere Ruhe haben, wir wollen Zufriedenheit haben. Aber das alte Wesen in uns arbeitet dagegen, sodass wir, wenn wir nicht aufpassen, die Freude verlieren. Sie leidet darunter. Dann, wenn wir uns von diesem Lebensspender immer mehr abkapseln, wenn wir vieles andere mehr Aufmerksamkeit schenken als Christus selber in unserem Alltag, wenn wir uns mit anderen Dingen viel mehr beschäftigen als mit Christus. Wir sind viel anfälliger, wenn die Lust an den nichtgöttlichen Dingen größer ist als an göttlichen Dingen. Dann sind wir viel anfälliger. Und an dieser Stelle warnt uns Galater 5, Vers 25, ein bisschen weiter, dass wir als Christen eine Verantwortung haben. Paulus sagt hier, wenn wir durch den Geist leben, so lass uns auch durch den Geist wandeln. Wir haben eine Verantwortung, dass wir auch so leben sollen durch den Geist. Wie bei der Liebe ist auch die Freude, der Heilige Geist bewirkt sie in uns. Aber wir müssen den Garten und die Frucht behüten und wir müssen sie pflegen. Wir können nicht sagen, ich pflanze jetzt ein und nach mir die Sündflut. Ich mache nichts mehr. Ich hab's doch schon und damit fertig. Wir müssen sie behüten und wir müssen sie pflegen. Wenn wir das nicht tun, dann leidet die Frucht. Und manchmal scheint es dann so, als wäre sie verschwunden, diese Freude. Und wir sind dann schlecht gelaunt. Es gibt so ein Wort, griesgrämig. Du läufst so griesgrämig durch die Gegend rum. Wir werden schnell zornig, ungehalten, unfreundlich. Wir sind reizbar. Wir sind negativ eingestellt. Deshalb sollten wir uns nochmal zum Schluss anschauen, womit wir die göttliche Freude lähmen können und das dann eventuell korrigieren. Ja, ich habe drei Punkte, womit wir die göttliche Freude lähmen können im Alltag. Der erste Punkt ist die Abwesenheit der Bibel in unserem Alltag. Es tut mir leid. Ja, schon wieder muss ich ganz viel Bibel lesen. Ne? Ja, aber das ist es doch. Genau das ist es. Das ist kein neues Problem von uns Menschen. Das zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Wenn du nicht in der Bibel liest, ja, dann weißt du nicht, wie Gott ist. Wie kannst du ihn dann kennen und eine Beziehung mit ihm führen? Wie können wir sagen, wir führen eine Beziehung mit meinem Partner oder mit meinen Kindern und habe keine Gemeinschaft mit ihm? Es geht doch nicht. Wir können die göttliche Freude lähmen, wenn wir die Bibel aus unserem Alltag verbannen. Und ich werde euch jetzt keine Methode aufzeigen, wie ihr jeden Tag in der Bibel lesen könnt. Keine Methode, denn ein Leben in der Abhängigkeit von Gott ist keine Methode, sondern ist eine Beziehung. Und dann schaut euch mal eure Beziehungen an, wie ihr Beziehungen pflegt. Und dann schaut euch an, wie die Beziehung zu Gott ist. Wir brauchen eine lebendige Beziehung zum Lebensspender. Wenn wir Gottes Wort nicht lesen und in unserem Herzen nicht lebendig halten, dann leidet unsere Freude. Denn die Bibel ist die Quelle der Freude. Aber wenn wir nicht aus dieser Quelle trinken, dann kann die Bibel im Haus existieren und wir verdursten auf der anderen Seite, geistlich. Da stehen 50 Übersetzungen, 30 Bibelkommentare und er liest nicht und verdurstet geistlich. Das zweite ist, die Freude verringert sich, wenn wir aufhören, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, wenn wir zu sehr auf Abstand gehen. Bei ansteckenden Krankheiten ist Abstand gar nicht schlecht, Maske vielleicht auch, aber ein Abstand zu Gott ist nicht nötig. Den brauchen wir nicht. Wir müssen uns eher dahingezogen fühlen, näher an Gott ran. Wenn wir uns von der wahren Freude von Gott distanzieren, dann drehen wir den Wasserhahn immer mehr zu. Und dann ist er aus. Und dann wollen wir lieber dreckig rumlaufen, anstatt uns zu waschen. Und dann ist die Verbindung zu Gott einfach nicht mehr da. Aber die Quelle ist immer noch da. Nur wir drehen den Hahn nicht auf. Wir drehen ihn zu und laufen schmutzig rum. Wir unterbrechen den Fluss der Quelle zu uns. Und dann ist es nicht verwunderlich, wenn wir von jedem Wind, von jedem Strauch, der gegen uns schlägt, in Traurigkeit verfallen. Denn die irdischen Freuden werden nicht immer ausreichend sein. Und dann sucht man nach immer Neuerem und nach immer mehr. Und irgendwann reicht das auch nicht mehr. Und dann geht man wieder auf die Suche nach mehr und nach Neuer. Das dritte ist, unsere Freude wird gefährdet, wenn wir nicht nach der Heiligung streben, sondern den kleinen Sünden nachgeben. Jemand hat mal gesagt, es genügt nur unsere kleine Hand, um die große Sonne vor unseren Augen zu verdunkeln. Stimmt. Es genügt nur eine kleine Sünde, die wir nicht aus dem Weg räumen, die uns immer wieder packt und sie verdunkelt uns die Herrlichkeit Gottes und raubt uns die Freude am Herrn. So wie die Hand die Sonne verdunkeln kann. Und es ist interessant, dass hier in Galater die Freude im Sandwich von Liebe und Frieden steckt. Ja, der Vers beginnt ja, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude und Friede. Die Freude steht in der Mitte dieser beiden Eigenschaften. Schaut euch mal einen Christen an, der nicht liebt. Der hat auch keine Freude. Wer auch nur auf sich selbst schaut und nur mit sich selbst beschäftigt ist, nur an sich selbst denkt, der hat auch keinen Frieden. Der hat auch keinen Frieden mit sich selbst, denn er schaut ja nur auf sich. Er knurrt, er ist verbittert, er meckert, alles ist schlecht, alles ist nicht gut, es reicht nicht, es muss mehr sein. Er kann nicht richtig lieben, weil er keinen Frieden hat und deswegen fehlt ihm auch die Freude in Christus. Aber die Bibel fordert uns auf, Freude aktiv auszuleben in unserem Leben. Denn genau wie die Liebe ist die göttliche Freude nicht abhängig von unserer Gefühlslage oder unserer Laune, sondern eine Angelegenheit des Gehorsams. Psalm 32, Vers 11. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Es steht nicht, ihr sollt euch freuen, wenn es euch gut geht. Wenn ihr ein tolles Lamm schlachtet könnt und essen könnt. Freut euch an dem Herrn. Es ist eine Aufforderung. Wir sollen uns freuen. Darum ist nicht nur die Liebe Gottes oder die Liebe ein Gebot Gottes, sondern auch die Freude. Und als Christen fröhlich zu sein, ist eine Vorschrift Gottes. Wir sollen uns freuen. Denn Gott ist ein griesgrämiger Gott. Ja? Nein, er ist ein fröhlicher Gott, ein Gott der Freude. Und deswegen sollen wir uns freuen. Lass uns fokussiert sein auf das, was wir tun können, um in der Frucht des Geistes zu wachsen, um die Eigenschaften dieser Frucht in uns noch präsenter zu machen, noch stärker ausgeprägt zu werden. Wie nah bin ich an Gott dran? Wie nah sind wir mit ihm verbunden? Fließt die Quelle noch in uns? Oder ist der Wasserhahn schon so auf Anschlag, verkalkt vielleicht schon? Prüfen wir uns. Welchen Stellenwert nimmt Gott bei uns ein? Wenn wir erlöst sind und wenn wir von Erlösung sprechen, dann lasst uns auch erlöst aussehen.